Gott will uns in diesem Abschnitt, der hier schon dran steht, in Römer 12 ab Vers 3 Anweisungen geben, wie wir unseren Teil zu einem guten Miteinander beitragen können. Und anfangen will ich eigentlich noch vor oder nach diesem Text mit Vers 18. In Römer 12, Vers 18 heißt es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wir können nicht direkt ändern, wie die anderen sind, wie sie sich verhalten. Aber wir können auf die Situation und auf die Person richtig reagieren. Und Paulus hatte gerade in Vers 2 Gottes Willen angesprochen. In Römer 12, Vers 2 am Ende, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und jetzt kommt er und sagt, okay, und hier ist, wie das auch im Miteinander aussieht, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Lass uns zuerst die Verse 3 bis 5 anschauen, hier in Römer 12. Dort heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Die erste Aufforderung, die er hier gibt für ein gutes Miteinander ist, hoffentlich hört es auch, überschätze dich nicht. Ihr müsst, glaube ich, einmal den noch darüber schieben, sonst geht das nicht. Überschätze dich nicht. Das ist die erste Veränderung, die Gott bewirken möchte, ist, dass wir nicht zu hoch über uns selber denken. Paulus warnt hier vor der Gefahr, sich über andere zu stellen. Vielleicht, weil man schon mehr weiß, weil man länger dabei ist, weil man etwas nicht mehr macht, was andere machen. Aber unser Maßstab sind nicht andere Christen, sondern Christus. Und dann sagt er deswegen, denkt nicht zu hoch über sich selber, nicht über dem, was angemessen ist, was sich gebührt, sondern dass wir uns immer im Bilde Christi sehen. Dass wir immer sehen, ich brauche ihn, ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade. So sehen wir auch in 2. Korinther 10, Vers 12, da sagt Paulus, denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen, aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. Sie vergleichen sich untereinander und er sagt, das ist unverständlich, das macht keinen Sinn, das ist nicht, wie Gott schaut. Und das ist ganz wichtig für unser Verständnis, weil viele haben damit auch ein Problem in ihrer Sichtweise der Errettung. Weil sie denken, ich bin nicht so schlimm wie jemand anders und meine guten Taten überwiegen ja meine bösen Taten, also ist alles prima. Aber das ist nicht Gottes Maßstab, sondern sein Maßstab ist, seid heilig, wie ich heilig bin. Seid vollkommen, wie Christus vollkommen ist. Und dann plötzlich ist es nicht mehr, naja, so schlecht bin ich ja nicht, sondern ich sehe meine Bedürftigkeit. Aber wir dürfen auch sehen, nicht nur die Bedürftigkeit, sondern auch die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Dass Christus für uns gekommen ist, um uns zu retten. Und so sagt Paulus in einem weiteren Vers in Philipper 3, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Ich lasse mich nicht zurückhalten von all dem, was passiert ist. Von all dem, wo ich vielleicht auch versagt habe in der Vergangenheit. Und er sagte, ich weiß, ich bin immer noch nicht vollkommen. Ich weiß, ich bin nicht da, wo ich vielleicht sein sollte. Aber ich strebe weiterhin zu Christus. mir kommt es nicht darauf an, zu schauen, ständig zu schauen, was ist im Rückspiegel. Sondern ich schaue hin und sage, das ist, was Christus jetzt von mir fordert. Das ist, was er, wie er möchte, dass ich jetzt auf die Situation reagiere. Wir können entweder Gefangene der Vergangenheit sein oder wir können befreit sein in Christus, jetzt so zu leben. Nein, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können Vergebung für die Vergangenheit haben und uns dann nicht mehr daran gebunden halten, was einmal war. Und Paulus hat diesen Blick und sagt, da sind Sachen, auf die ich zurückschaue, deswegen sage ich, ich bin der Größte der Sünder. Und er spricht ganz offen darüber und sagt, ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe Christus abgelehnt, obwohl ich eigentlich vom Alten Testament so viel darüber hätte wissen müssen. Aber das ist Vergangenheit. Das ist, Gott hat es vergeben. Ich bin eine neue Kreatur und jetzt lebe ich mit dieser Perspektive. So sagt er auch in 1. Korinther 15, Vers 9 und 10, er ist, was er ist und wir sind, was wir sind, aus Gottes Gnade. Nochmal 1. Korinther 15, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und er hat ein Verständnis, das er uns, glaube ich, auch vermitteln möchte, weil das Gottes Sichtweise ist von der Gnade. Wir wissen, dass die Gnade ist, hat mit Vergebung zu tun. Aber er sagt hier mehr als das. Er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich nicht nur vergeben für das, was ich verkehrt gemacht habe, sondern er hat mich verändert und er sagt, die Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Er hat nicht nur das vergeben, was in der Vergangenheit war und jetzt mache ich weiter wie zuvor, sondern er sagte, diese Gnade hat mich so sehr verändert, dass ich jetzt mich dafür einsetze, dass andere diese Gnade auch erfahren. Ja, in der Verkündigung verbal erfahren, aber auch in meinem Umgang erfahren, dass es nicht immer Gleiches für Gleiches ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass ich weiß, mir ist so viel vergeben. Und der schwierige Arbeitskollege oder Verwandte kennt diese Gnade vielleicht nicht, aber soll sie durch mich erfahren. Hör an, mir erleben zu sagen, ich muss mich nicht immer rechtfertigen, ich muss nicht immer mich durchsetzen, sondern ich habe Gnade erfahren, Gott hat mir vergeben. Und ja, was du getan hast, war vielleicht nicht richtig. Aber kann ich diese Gnade, die ich so reichlich empfangen habe, auch anderen weitergeben, dass auch sie diese Gnade erleben? Er sagte, diese Gnade hat ihn bewegt. Und er sagte, alles, was dann durch mich gewirkt wurde, ne, nicht höher von sich zu denken, man könnte ja sagen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Naja, also, ne, ist er ja doch ganz stolz auf sich. Aber er korrigiert das gleich und sagt, nee, das war nicht ich, sondern das war Gottes Wirken an mir. Und er möchte, dass er durch uns wirken kann, dass andere auch diese Gnade erleben dürfen. Und das nimmt dann jeden Anlass, jeden Grund zum Rühmen. Noch ein Vers, dann kommen wir zu unserem Text zurück. 1. Korinther 4, Vers 7. Wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Du gehst auch nicht hin, wenn du irgendein Geschenk bekommen hast und sagst, schau mal, wie gut ich war. Ich habe ein großes Geschenk bekommen. Du sagst, ich bin dankbar für jemanden, der mir dieses Geschenk gemacht hat. Aber wenn es ein Geschenk ist, habe ich es mir hier gerade nicht verdient. Und Gnade kannst du dir nicht verdienen. Und ich bin dankbar für dieses Geschenk. Und aus dieser Dankbarkeit will ich, dass Gott geehrt wird und will ihm einfach Danke sagen und auch so leben. Und so sagt er hier, ich sage jedem unter euch, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern, hier kommt jetzt das Gegenstück dazu, darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei. Das bedeutet, biblisch überlegt zu sein, im Bewusstsein von unserer Abhängigkeit vom Herrn. Denn wir müssen verstehen, ich habe es extra so nochmal formuliert, die Gemeinde ist nicht zur Selbstdarstellung da, sondern zur Christusverherrlichung. Es geht nicht darum, dass alle sehen und sagen, Mann, kann der predigen oder kann der singen oder kann der beten oder kann sie die Kindergottesdienst leiten. Sondern wie Paulus eben von sich gesagt hat, aber es ist die Gnade Gottes. Und wenn etwas Gutes gewirkt ist, dann war er es, der mich als sein Werkzeug gebraucht hat. Gott hat uns unterschiedlich ausgestattet, aber das macht den einen nicht besser und den anderen nicht schlechter als jemand anders. Und dass wir dieses dann auch annehmen können, darauf bedacht zu sein, besonnen zu sein, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also wenn jemand dich anspricht und vielleicht auch etwas aufzeigt und sagt, dieses oder jenes, das ist nicht in Ordnung, dann sollen wir das nicht abtun und sagen, nö, wer ist sie überhaupt? Ja, die Person hat mir überhaupt nichts zu sagen. Wir lesen in 1. Korinther 16, Vers 10 und 11, dass Paulus schreibt, wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Er wird kommen und er wird auch eine Botschaft von mir mitbringen. Und er soll ohne Furcht unter euch sein. Er soll nicht Sorge haben, wie werden die reagieren? Werden sie mich gleich wieder rausschmeißen? Werden sie mir was vorwerfen? Sondern, dass er mit dieser Sicherheit kommen kann, wir nehmen das auf und ich prüfe, was gesagt würde. Stimmt das mit Gottes Wort überein? Damals wurden einige der Aussagen belegt durch Zeichen und Wunder. Dass sie dann erkannt haben, ja, diese Botschaft ist von Gott. Das ist nicht mehr, wie Gott sich heutzutage bestätigt. Sondern wir haben sein vollendetes Wort. Und ich fordere nicht dazu auf, glaube dem, was hier verkündigt wird, weil ich das gesagt habe. Sondern schau nach, stimmt das mit Gottes Wort überein? Er soll unsere Autorität sein. Wenn er das sagt, dann soll es so sein. Menschen irren sich. Und kein Mensch ist davon ausgenommen. Aber Gottes Wort ist unfehlbar. Und daran kann ich kontrollieren. Und deswegen auch, dass wir uns nicht überschätzen. Und einmal, wir sollen bereit sein, es anzunehmen, wenn wir auf etwas hingewiesen werden. Aber auch, dass wir uns gebrauchen lassen vom Herrn, auch andere anzusprechen, wenn es notwendig ist. Aber mit dieser Einstellung, Galater 6, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und einige missverstehen das ein bisschen und lesen ihr die Geistlichen und machen das aus einem kirchlichen Verständnis und sagt, naja, siehst du, es sind die Aufgaben der Geistlichen, der Offiziellen, der Priester, der Pastoren. Aber das ist nicht, wie er es meint. Nein, ihr, die euch vom Geist geleitet wisst, ihr habt die Autorität von Gott, zurechtzubringen, aber gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst und tu es mit einem Geist der Sanftmut. Wir können zu einem guten Miteinander beitragen, wenn uns die anderen nicht egal sind. Aber auch, wenn ich mich nicht über die anderen stelle und sage, weißt du was? Gott hat mir so viel vergeben. Und er möchte uns erneuern. Und er wird es bei dir tun, wenn du ihn lässt. Und dazu, und schau mal, hier ist, was Gottes Wort zu dieser Situation sagt. Und wir wollen ihm gefallen und lass uns danach handeln, weil ich überzeugt bin, dass alle Anweisungen, die Gott gibt, zu unserem Besten sind. Dass er die nicht gegeben hat, um uns den Spaß zu rauben oder um uns das Leben schwer zu machen, sondern weil er uns liebt und uns bewahren möchte. Und deswegen ermutige ich dich, lebe nach Gottes Wort. Und dann illustriert er das hier mit dem Vergleich mit einem Körper, wo wir unterschiedliche Glieder haben, die aber zusammenarbeiten. Und wir sind verschieden und haben auch verschiedene Aufgaben. Aber wir haben den gleichen Herrn und müssen auf ihn hören. Ich glaube, kaum jemand würde hier stehen und sagen, mein Schienbein ist besser als mein Fuß. Schließlich ist das Schienbein länger und näher am Herzen dran als der Fuß. Aber nur das Schienbein oder den Fuß wäre ein bisschen schwierig. Ja? Und so, nur weil jemand länger, vielleicht auch länger im Glauben ist oder stabiler ist, ein bisschen mehr ab kann, auch mal einen Tritt gegen das Schienbein ab kann, heißt das nicht, dass sie geistlicher sind oder dass die anderen weniger brauchbar sind. Und wir brauchen einander. Also wir sind ein Leib und sollen einander unterstützen und nicht versuchen, einander zu überbieten. Geht nicht darum, uns zu vergleichen, sondern immer wieder zu Christus zu kommen. Zu sagen, Herr, zuerst, ich brauche dich. Und auch wenn ich etwas sehe, wo ich sage, das bin ich sicher, dass das nicht in Ordnung ist. Herr, erstens, wenn ich das nicht tue, ist das nur, weil du mich entweder rausgerettet hast oder bewahrt hast. Es macht mich nicht besser. Und auch wenn du mich gebrauchen möchtest, jemand anders darauf hinzuweisen, hilft, dass ich es nicht von oben herab tue, sondern hilft, dass es diesem Bruder, dieser Schwester wirklich hilft, dass wir da sind, zu dienen. Ich habe das in der Einleitung erwähnt, Christus kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Er kam, um zu helfen. Er war sich nicht zu schade, vor ihn niederzuknien und die Füße zu waschen. Überschätze dich nicht. Ganz wichtig für ein gutes Miteinander. Aber das ist nicht alles. Wir lesen weiter, Verse 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also auch setze deine Gaben ein. Wir kommen als Gemeinde zusammen, nicht nur zu konsumieren, sondern unseren Teil beizutragen. Und wie wir schon geschildert haben, wir haben verschiedene Gnadengaben und die wir zur Gesundheit des Leibes auch gebrauchen sollen. Und dann gebraucht der Text hier verschiedene Beispiele für Gaben und erwähnt auch den Maßstab, der dazu angewandt werden soll. Und bevor wir dazu kommen, lass mich sagen, das ist nicht eine Reihenfolge hier, sagen von wichtig zu unwichtig, ja, sondern es ist einfach eine Auflistung von verschiedenen und auch keine vollständige Auflistung. Und dann fängt er an und sagt in Vers 6, Ende Vers 6, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Wer weissagt, das Wort hier ist das, wer prophezeit, der muss sicherstellen, dass es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Und das ist nicht nur, wenn jemand predigt, das ist genauso, wenn jemand Jungschar leitet, Teengruppe leitet, Kindergottesdienst leitet, dass wir sicherstellen, was wir verkündigen, ist nicht einfach meine Meinung. Es ist nicht einfach ein tolles Beispiel, was ich mal irgendwo gehört habe. Sondern in dieser Zeit stelle sicher, es ist entsprechend dem, was Gott tatsächlich gesagt hat. Dann, es sei Dienst im Dienen. Wer dient, der soll ihm dienen, wie Christus uns ein Beispiel gegeben hat. Und wir hatten das eben schon zitiert aus Matthäus 20, dass Christus nicht gekommen ist, um bedient zu werden. Ja. Wer diesen Dienst hat, der soll sich auch so einbringen. Und vielleicht ist jemand eher praktisch veranlagt. Und sagt, naja, so mit dem Weitergeben, da tue ich mir einfach immer ein bisschen schwer. Und genauso sagen, okay, wir sind nicht alle gleich. Das macht dich nicht weniger geistlich, sondern es macht dich zu einem wesentlichen, wenn auch unterschiedlichen Teil des Leibes. Und wir brauchen einander. Wir brauchen diesen Dienst. Dann sagt er weiter, es sei der Lehrt in der Lehre. Der muss es gemäß der Lehre tun, wieder gemäß dessen, dass es in Übereinstimmung mit dem ganzen Wort Gottes ist. Oder nicht einfach nur, das sagt es für mich, ja, sondern gemäß dessen, dass andere auch richtig dort angeleitet werden. Er sagt, gebrauch dieses. Und wieder, das ist in vielfältiger Form. Und das muss auch nicht vor einer Gruppe sein. Das kann eine private Anleitung sein. In einer Jüngerschaftsbeziehung. Zu zweit, zu dritt. Dass wir darauf achten. Nicht nur, was kommt mir dazu in den Kopf. Denn wir alle sind geprägt von unserer Erfahrung, Erziehung und so weiter. Und wir haben in den vorigen Versen schon gesehen gehabt, dass wir verwandelt werden sollen durch die Erneuerung des Sinnes. Ja? Das heißt, wir sollen sicherstellen, das, was ich jetzt denke, ist das tatsächlich biblisch oder ist es das, wie ich es immer gelernt habe? Ist das, wie wir es gemacht haben? Nur weil wir das 15 Jahre lang so gemacht haben, macht es nicht unbedingt richtig, auch nicht unbedingt verkehrt. Und ich muss schauen, stimmt das überein mit dem, was Gottes Wort sagt? Dann sagt er, es sei der ermahnt in der Ermahnung. Das Wort kann entweder mahnen sein, kann aber auch trösten bedeuten. Und ist dieses jede Form von seelsorgerlichem Gespräch. Okay? Ja, manchmal in der Korrekturform, manchmal in Ermutigungsform, in Trostform. Und wie das Wort gebraucht wird, hängt immer vom Zusammenhang ab. Genauso wie es davon von dem Umstand der Person abhängt, wie wir mit denen reden. Okay? Jesus hat das praktiziert. Wenn jemand niedergeschlagen ist, wenn jemand entmutigt ist, dann brauchst du dir nicht auch noch alle Verfehlungen aufzählen. Die brauchen Ermutigung, dass es anders werden kann. Sie brauchen Hoffnung. Dass mit Gottes Hilfe es nicht so bleiben muss. Aber Jesus konnte auch anders. Er hat sehr sanftmütig mit Personen gesprochen. Aber wenn du es anschaust, war es immer mit den Personen, die schon niedergeschlagen waren, die überführt waren von ihrer Schuld. Wenn ich die Gespräche mit den Pharisäern lese, klingt das nicht besonders sanftmütig, demütig. Es klingt eher hart. Weil sie das brauchten. Sie brauchten die Überführung zu sagen, so geht es nicht. Ihr denkt, bei euch ist alles in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung. Und deswegen hier dieses, wer ermahnt, in der Ermahnung, in der richtigen Form auch. und alles. Wir haben, geändert. Aber in 1. Korinther 12 ist das gleiche Beispiel mit den mit dem Leib und dass wir verschiedene Glieder haben und dass es dort gebraucht wird. Und da wird auch eine ganze Reihe an geistlichen Gaben aufgeführt. Also quasi der Paralleltext. Und 1. Korinther 12 endet damit zu sagen, nach all diesen Gaben, aber ich habe noch etwas Größeres, etwas Wichtigeres. Und dann kommt 1. Korinther 13 über die Liebe und ich habe dort nur Vers 2 jetzt rausgeholt. Dann sagt er, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Und wenn ich allen Glaube habe, dass ich sogar Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn du etwas erkannt hast und du weißt, dass das ist richtig, aber die Liebe zu der anderen Person nicht da ist, bitte sag nichts. Du magst 100% Recht haben. Aber es sagt hier auch ein bisschen was anderes, als was wir denken, oder? Wir würden denken, aber keine Liebe habe, so sage nichts. Aber es sagt, so bin ich nichts. Ich bin ohne Liebe zu nichts zu gebrauchen. Wenn ich versuche zu sagen, ich will denen einfach nur zeigen, wie verkehrt die liegen und mich rechtfertigen. Nummer 1, wirst du es vermutlich so nicht erreichen, dass die anderen das einsehen. Und Nummer 2, selbst wenn sie es tun, ist deine Vorgehensweise nicht richtig. Jesus macht nie einen Kompromiss. Er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Liebe ist nicht zu sagen, ja, wir lassen alles durchgehen. Das ist nicht Liebe. Aber nur nach Fehlern zu suchen, ist auch keine Liebe. Und deswegen hier die Aufforderung, wer ermahnt, und wir sollen das, wir trösten, aber tue es in Liebe. Dann sagt er weiter, wer der abgibt, oder der mitteilt, sagt es in einigen, der finanziell gibt, das ist, was hier gemeint ist, in Einfalt. Nun, Einfalt ist nicht so, der ist ganz einfältig, der gibt einfach alles weg und hat nicht drüber nachgedacht. Okay? Aber der soll das ohne Hintergedanken tun. Einfach aus der Freude, ich kann ein Segen sein. Ich kann jemandem helfen. Und man sagt, okay, ich tue das nicht, um gesehen zu werden. Nicht, um dann Einfluss haben zu können und zu sagen, naja, ich habe das für dich getan, also du bist noch so ein bisschen in meiner Schuld, jetzt solltest du aber das tun. Oder die Gemeinde, wisst ihr nicht, wie viel ich gegeben habe, jetzt bitteschön entscheidet so. Sondern wer gibt, einfach zu sagen, ich tue es für den Herrn, er hat mich beschenkt, ich kann ja nur von dem geben, was er mir gegeben hat. Ja, dann tue es in Einfallen. Dann, wer vorsteht mit Fleiß, wer Verantwortung bekommen hat, der soll sich mit dem Fleiß für die Anvertrauten einsetzen. Gerade in der Gemeinde geht es nicht darum, Position zu erstreben, Einfluss zu bekommen, sondern wer dieses hat, der sei, Jesus hat gesagt, unter euch soll es nicht so sein wie in der Welt. Dort herrschen die Regierenden und sie bestimmen. Jesus sagt, bei euch sei es andersherum. Wer unter euch groß sein will, der mache sich zum Diener. Der schaue, wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich ermutigen? Wie kann ich helfen? Wenn ich überlege, in den Predigten, Ja? Ich gehe nicht die Reihen durch und sage, okay, wer hat irgendwas gesagt, was mir nicht gefallen hat, wem kann ich dann von vorne eine auswischen, der kann sich nicht verteidigen. Sondern, was sind die Nöte, was sind die Umstände in der Gemeinde? Nun nicht auf eine Person gemünzt, um irgendjemand, ne, das ist kein Druckmittel. Und zu sagen, was brauchen wir als Gemeinde? Jesus vergleicht sich ja mit dem guten Hirten, der seine Schafe zum Wasser führt, dass sie erbaut werden können. Und so, wer vorsteht, mit Fleiß. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also wer sich einsetzt, wer vielleicht auch praktisch hilft, der soll es mit Freude tun, nicht als Last empfinden. In 2. Korinther 9, Vers 7 heißt es, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ja, das ist finanziell gemeint, aber das ist auch, dass wir es mit Freude tun. Dieses mit Fröhlichkeit, das ist der gleiche Ausdruck eben wie auch hier mit Freudigkeit. Wie gesagt, das ist auch keine vollständige Liste, aber das sind einfach Aspekte, dass wir drüber nachdenken. Herr, du hast gesagt, jeder hat eine Gabe. Wie möchtest du, dass ich mich einbringe? Wenn ich jemand bin, der barmherzig ist, der Nöte anderer wahrnimmt, öffne mir die Augen, dass ich die Not anderer sehe. Zu wem kann ich gehen? Wen kann ich heute trösten, ermutigen? Und vielleicht ist gerade heute jemand hier, der deine Gabe braucht. Oder vielleicht sind sie auch nicht hier und brauchen deinen Anruf, deine Mail, deine Nachricht. Der Gebrauch der Gaben ist nicht auf die Gottesdienste beschränkt, sondern soll jederzeit eingesetzt werden. Denn der Gottesdienst ist eigentlich dazu da, uns auszurüsten und zu motivieren. Wir haben vorhin Epheser 4 als Bibellese gehabt. Ich gehe noch mal kurz auf die Verse 11 und 12 ein. Und der erste Teil sind Personen, die Gott zum Dienst eingesetzt hat, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Der Gottesdienst ist nicht eigentlich das Produkt, worauf Gott abschaut, sondern oder hinschaut, sondern es ist unsere Ausrüstung, damit wir so leben können, wie Gott es möchte. Sonntagnachmittag und Montag. Und wenn Montag ein Feiertag ist, auch Dienstag. Ja? Dass wir die ganze Zeit danach leben. Also, überschätze dich nicht. Setze deine Gaben ein, aber setze sie richtig ein. Und drittens, befolge Gottes Anweisung. Dann fängt er an, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Das heißt also, wir hatten eben gesagt, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Aber jetzt kommt er dann zu Anweisungen, die für alle gleich sind. Ich habe so formuliert, Gott hat zwar unterschiedliche Begabung gegeben, aber die moralischen Erwartungen sind für alle gleich. Okay? Du kannst nicht sagen, ja, ich habe nicht die Gabe der Barmherzigkeit, deswegen habe ich es denen einfach mal so gegeben. Ja? Vielleicht tue ich mir in dem Bereich schwerer, aber das ist keine Ausrede dafür, unbiblisch zu handeln. Vielleicht bin ich eher jemand, der rechnet, der kalkuliert und es fällt mir schwer, einfach so abzugeben und zu spenden. Aber das entlässt mich nicht von der Verantwortung, meinen Teil zu Gottes Wirken beizutragen. Und so fängt er eben an, die Liebe soll bei allen ungeheuchelt, ehrlich sein. Nun, einige nehmen das dann und sagen, heißt das, dass, wenn ich mich nicht danach fühle, dann liebe ich lieber nicht, als zu heucheln? Die Liebe sei nicht ungeheuchelt. Also, ich habe sie nicht, also, ja, da will ich ja nicht heucheln. Okay. Zu lieben, auch wenn du dich nicht danach fühlst, ist nicht zu heucheln. Zu sagen, oh, ich habe dich so lieb, wenn es nicht wahr ist, das ist gelogen. Okay? die Liebe sei ungeheuchelt, bedeutet mir die Motivation für mich zu sagen, Herr, ich habe die Liebe nicht und das ist dein oberstes Gebot. Das ist das allererste, was du von mir möchtest. Ich brauche dich. Und ich brauche deine Liebe mehr, als mein Gegenüber vielleicht meine Rechtfertigung oder meine Korrektur braucht. Ja. Hey, ich brauche dich. Ich habe dieses Wesentliche nicht. Ich kann beten. Ich kann sagen, Herr, ich liebe den Bruder oder die Schwester nicht, wie ich sollte. Aber segne du sie und hilf mir, diese Person so zu lieben, wie du mich liebst. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und kein Christ kann behaupten, ich kann die Person nicht lieben. In Römer 5, im zweiten Abschnitt von Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er hat sie in uns hineingelegt. Wir müssen sie nur rauslassen. Okay? Er hat nicht gesagt, ich habe dich überschüttet mit einem Gefühl der Liebe für alle. Aber ich habe dir Gottes Liebe gegeben, die bereit ist zu geben, die das Beste für den anderen sucht. Dann sagt er weiter, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Alle sollen das Böse verabscheuen und am Guten festhalten. Das klingt erstmal logisch. Aber lass mich was dazu sagen. Zuerst einmal setzt es voraus, dass es objektives Gut und Böse gibt, was in unserer Gesellschaft ja nicht mehr für jeden selbstverständlich ist, und dass wir auch unterscheiden können, was ist gut und was ist böse. In Hebräer 5, Vers 14 heißt es, feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wie kann ich das unterscheiden, was ist richtig, was ist verkehrt? Übung. Was für eine Übung? Gewöhnung der Sinne. Ich messe es an Gottes Wort. Ich mache es mir zur Gewohnheit zu sagen, Gott, was sagst du zu dieser Literatur, zu diesem Film, zu dieser Musik, zu meinem Verhalten, zu Punkt, Punkt, Punkt. Und wir sollen das Böse verabscheuen. Wir sollen das Böse nicht einfach passiv tolerieren, sondern aktiv dagegen angehen, wie Jesus es auch im Tempel getan hat. Wir sehen manchmal als christliches Idealbild den ruhigen, gelassenen Typen, aber so war weder Jesus, noch Paulus, noch Petrus. Natürlich sollen wir uns beherrschen, das ist eine Frucht des Geistes, aber wer Bösem zugucken kann, der trägt eine gewisse Mitschuld. Er lässt das zu. Gottes Wille ist nicht, dass wir alles zulassen, aber dass wir unsere Reaktion ihm überlassen. Dass wir dieses sehen. Nicht Sachen einfach gutheißen, aber wie ich reagiere. Nicht einfach, selbst wenn das andere objektiv böse ist, gibt es mir nicht das Recht, böse darauf zu reagieren. Sondern, wenn wir schon mal ganz an den letzten Vers runterspringen, in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Gute mit dem Bösen. Ja, habe ich es eben andersrum gesagt? Dann war ich wieder schneller als dort. Überwinde das Böse mit dem Guten. So ist richtig, genau. Sonst wird es nichts. Okay? Wenn wir das beherzigen, dann werden wir, um an den Anfang zurückzukommen, ein gutes Miteinander haben. Kommen noch ein paar andere Anweisungen. Ich werde die für nächstes Mal aufbewahren. Aber dass wir dieses, ich muss beides sagen, wir wollen ein gutes Miteinander. Heißt einmal, die anderen, ich bin nicht besser als sie, bin nicht schlechter als sie, wir brauchen beide den Herrn. Das, was Gott mir gegeben hat, es ist, manche halten es dann für Demut, wenn sie sagen, ich tue gar nichts. Ich setze mich in die letzte Reihe und halte den Mund. Oder in die erste Reihe und halte den Mund. Also es kommt nicht auf die Reihe drauf an. Ja, das ist nicht, was der Herr damit meinte. Demut ist zu sagen, Herr, ich brauche dich genauso wie jeder andere auch. Und ich nehme das an, was du gegeben hast und werde es zu deiner Ehre gebrauchen. Und dann eben, wie wir hier gesehen haben, Gottes Anweisung befolgen, wie ich das dann auch umsetze. Dass wir wirklich sagen können, wir haben ein gutes Miteinander. Und da, wo man vielleicht sagt, könnte besser sein. Da war vielleicht ein Gespräch, das ist nicht so gelaufen. Wir können den Herrn um Vergebung bitten. Wir dürfen, wenn wir jemanden verletzt haben, um Vergebung bitten. Und wir können uns daran halten, zu sagen, Herr, wie kann ich dieses tun, dass wir wirklich ein gutes Miteinander haben, dass ich in Liebe rede. Und meine Gaben, die Gott gegeben hat, auch einsetze. Aber nicht, um mich durchzusetzen, sondern um den anderen zu erbauen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Veränderung bewirken möchtest. Und du hast uns hier zusammengestellt und wir sind ganz unterschiedliche Charaktere. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, ganz unterschiedliche Hintergründe. Aber du bist derselbe Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir wirklich ein gutes Miteinander haben. Dass wir uns daran halten, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Dass wir die richtige Selbsteinschätzung haben. Und dass es nicht für uns bedeutet, dass wir uns immer zurückziehen, aber dass wir in Demut und in Sanftmut und in dem Bewusstsein dessen, dass wir selber nicht erlangt haben, dass wir nicht am Ziel sind, sondern dass wir dich brauchen, dass wir deine Vergebung, dass wir deine Gnade brauchen, dass wir so miteinander leben und dass du die Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen.